Einen wunderschönen Donnerstag. Es ist wieder Donnerstag. Der tolle, großartige Donnerstag in der Astra-Stube. Heute mit mir, Hauke Horreis. Mensch aus der Hebebühne, Mensch aus Hamburg. Vor mir Daniel Hödmann.
Hallo, Mensch aus der Astra-Stube, Mensch aus Menschlichkeitssein an sich. Mensch.
An sich Mensch. Und ihr hört gerade so gesehen den Kulturpodcast Nummer 1. Wupp. Wupp, wupp, nicht preisgekrönt. Und ich habe eine große Frage, Daniel. Ja. Kennst du The Minds of 99?
Nee, sagt mir gar nichts.
The Minds of 99 sagt mir auch nichts. Es ist aber so, dass am Wochenende in Dänemark ein Konzert gewesen ist mit 50.000 BesucherInnen. Und die waren alle bei The Minds of 99. Und ich habe erstmal nur gedacht so, wer sind eigentlich The Minds of 99? Und dann war es erst so, was? 50.000 Leute können sich in Dänemark ein Konzert angucken, ohne Corona-Regeln in irgendetwas? Also, wie kann das sein? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass Dänemark schon so weit ist, dass über 83% geimpft sind.
Ja, yep, und die haben alles aufgehoben, seit heute, glaube ich, aber auch tatsächlich erst. Seit heute ist alles aufgehoben. Ich glaube aber, wenn du selber einreisen willst, als Ausländer in Anführungsstrichen, musst du trotzdem noch geimpft oder genesen sein.
Ist das so?
Da gibt es, glaube ich, noch tatsächlich dann eine Änderung. Aber die Dänen an sich untereinander können wir machen, was sie wollen.
Und dann gucken sie sich auch eine Band an. Nicht die Rolling Stones, nicht Britney Spears, nicht fucking, wer bringt denn noch so viele Leute an den Start?
Freiwild.
50.000 Leute bei Freiwild. Das kann The Minds of 99.
Also hast du die angehört jetzt?
Nee, noch gar nicht. Ich packe sie einfach jetzt gleich mal schon auf unsere Astrakulada Nachtasyl-Playlist drauf, damit ich weiß, wer das überhaupt ist und ob die überhaupt einen Hit haben. Ob das hier koreanischer Pop ist oder was so. Ist The Minds?
Oh, da habe ich sie schon. The Minds of 99. So, gucken wir doch mal. Boah, die haben aber auch hier eine mit 13, weiß ich nicht. So. Gucken wir mal.
Oh, diese Slide-Gitarren.
Bisschen Indie-Pop oder was ist das?
Auch ein bisschen Fahrstuhlmusik.
Ja, das ist auch so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Aber wir gucken mal, ob wir noch einen anderen Song haben. Haben sie. Die Gitarre.
Ah. Ich weiß gar nicht, ob die das rechtlich überhaupt dürfen jetzt gerade. The Minds of 99.
Ja, stimmt. Wissen wir gar nicht.
Wissen wir gar nicht. Mach mal lieber schnell raus, bevor der Spotify-Algorithmus das, uns irgendwie rauskickt und so. Auf jeden Fall waren die mit 50.000 Leuten am Start.
Die sehen aus wie eine dänische Indie-Band.
Und die schaffen 50.000 Leute da in diesen Saal.
Ja, wahrscheinlich sind da 50.000 Leute hingekommen, weil sie anderthalb Jahre keine Musik mehr hatten. Also total schön, wenn die das schaffen würden, 50.000 Leute irgendwo hinzuziehen. Aber wahrscheinlich ist das auch so eine dänische Riesenband.
Na, ja, wir sind ja auch so eine deutsche Riesenband. Wir von Oatville, also ich als Sänger und mit den Jungs, wir waren am Wochenende unterwegs. Wir waren in Hessen und gleichzeitig aber auch in Bayern. Wir haben in Sinntal gespielt und Sinntal liegt an der Grenze zu Bayern. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie nahe doch das Bundesland Bayern an uns dran ist. Weil der
viel
Weg,
zu nah.
Viel zu nah.
Der Söder kann so rüberkommen.
Ja, wir haben ein Hotel gehabt in Bayern und haben dann in Sinntal gespielt. Das ist in Hessen auf dem Cinerock. Das war eigentlich ein Metal-Festival. Ich weiß auch gar nicht, was wir da gemacht haben. Wir wurden da auf jeden Fall hingebucht. Das war das erste Mal, das war eine Premiere, dass wir im Regen gespielt haben. Mhm. Ich habe noch ganz großkotzig, als die großen dunklen Wolken dann um 16 Uhr aufgezogen sind, gesagt zum Publikum, ey Leute, ganz ehrlich, in 15 Jahren ist es nie passiert, dass wir im Regen gespielt haben. Ein Song später hat so hart geschüttet und alle Leute, die halt da gewesen sind, sind halt verschwunden, sind halt irgendwie unter die Food-Truck-Dächer haben sie sich geflüchtet. Ein paar Leute sind noch ins FOH gegangen und zwar halt auf einmal wie die ganz normalen Corona-Konzerte, die man sonst gespielt hat. Also sehr viel Abstand, keine Menschen vor der Bühne. Das war auf jeden Fall jetzt kein gutes Gefühl. Aber wir haben jetzt mal wieder gespielt.
Ich hab mit Sunnermother zusammen gespielt und mit The Stone Roses, The Black Roses, wie hieß
The New
mal?
Roses.
The New Roses. Die finde ich übrigens ziemlich cool.
Das war so langweilig.
Echt jetzt?
Ja.
Dieses Down by the River finde ich mega gut.
Ah, das hat so eine, das ist halt so eine Rockband. Also
ja,
eine richtige,
dicke
Eierrockband. Dicke Eierrockband.
Ja, ja.
Das war auch so, nachdem der Regen aufgehört hat, kamen halt auch die ganzen Mettler aus den Dörfern. Auf einmal war es brechend voll und es hat, die Sonne hat geschienen. Und ansonsten haben da Bands gespielt wie Dr. Victor. Mann, keine Ahnung. Und weiß ich nicht, also sehr viel Rock.
Wie war Sundermother?
Sundermother hat einen Tag vorher gespielt.
Achso, die waren
Tag das vorher. Waren zwei,
okay.
Das waren zwei. Wir haben Roses gesehen. Okay. The New Roses war, das war so ein typisches, Menschen stehen vor der Bühne, nicken und irgendjemand so, hey, yeah! Und die hören so, yeah! Hey, yeah! Yeah! Also ganz viele Kutten, ganz viele Lederjacken. Ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt da in meinem Leopardenplüschjäckchen. Und dann hat das typische, irgendein Mädel sitzt auf den Schultern von, also wird geschultert und der Sänger sagt, zieh dich aus. Und das Mädchen so, yay!
Ernsthaft
jetzt? Ja!
Nee.
Doch. Boops. Boops-Alarm.
Das war schon wieder hart, ey.
Ja, es geht. Da flogen halt einfach die Boops halt rum. Und ich fand es trotzdem irgendwie.
Ja, das ist halt ganz ehrlich, ey, so als Sänger sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, zieh dich aus, ist halt echt ultra asozial.
Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das noch nicht
ausprobiert. Nee, weil man doch einfach nicht macht, Mann, weil es einfach vollkommen scheiße ist.
Er hat jetzt auch nicht direkt gesagt, zieh dein Shirt aus, lass dich gehen. Da habe ich eine kleine Anekdote, habe ich noch dazu. Aber er hat einfach gesagt, ja, sie hat, glaube ich, ihre Jacke ausgezogen. Und er hat gesagt, oh yeah, you're halfway there.
Ja.
Und dann hat sie noch was ausgezogen, yeah, yeah. Und dann hat sie alles ausgezogen, hat den BH rumgeschleudert und ihre Brüste rumgeschleudert.
Schwierig.
Die Leute fanden es gut.
Ja klar, natürlich fanden 80% männliche Metal-Typen Möpse gut. Das ist ja wohl vollkommen klar. So. Das ist ja auch vollkommen okay, hätte sie das einfach so gemacht und sie hat da Bock drauf. Aber ich finde immer so, wenn Sänger dann auch sagt so, oh ja, das finde ich geil, mach doch nochmal eine Runde mehr. Oh ja, da geht aber noch was, zieh nochmal was aus. Finde ich super asozial. Also für mich direkt gestorben, die Band. Instant. Ich werde sofort den Song von meiner Playlist runternehmen.
Ich dachte eigentlich, das war so gang und gäbe in den 90er Jahren.
Ja, wie 2021, Hase.
Ist mir nämlich gerade eingefallen, als ich gesagt habe, zieh dein Shirt aus, lass dich gehen. Wusstest du, dass ich einen Cameo-Auftritt im Frauenarzt-Video habe vom Remix von Zieh dein Shirt aus, lass dich gehen?
Nee.
Ja, wusste ich auch nicht.
Okay.
Ich bin mal, es gibt halt eine Videocompany, die heißt Easy Does It. Und Easy Does It war mal relativ angesagt in den Jahren so von 2010 bis 2018. Die haben Haftbefehl-Videos gemacht, die haben auch das Materia-Video gemacht von, wie heißt das, Wir werden wach, wir werden wach, bis der Himmel
lila
wieder...
Lila Wolken meinst du?
Lila Wolken haben die auch gemacht. Und die haben dann auch, glaube ich, 2014, 2015 im Übel und Gefährlich so ein Special Easy Does It Konzert gemacht, so eine Party. Und ich kenne da halt jemanden sehr, sehr gut, der gesagt hat, ja, komm doch mal vorbei, wir können auch Backstage und sowas gehen. Und das hat dann super ausgeartet. Und das ist so eine Phase gewesen, wo man mir Jack Daniels oberkörperfrei in den Mund geträufelt hat. Und irgendjemand hat eine Kamera draufgehalten und ich habe gesagt, ja, ist geil. Und ich wusste gar nicht, dass es so eine Videoproduktion gibt. Und irgendwann kam dieser Remix dann raus, wo ich mich gesehen habe.
Ich weiß, worauf hinaus.
Oder so, was ist denn da passiert? Warum bin ich auf diesem Remix halt drauf? Also die kleine assige Runde geht an mich.
Aber wo kleine assige Runde? Ich war am Wochenende, ich habe wieder Urlaub gemacht am Wochenende. Ich war ja am Timmendorfer Strand und wollte am Samstag die wunderbare Stefanie Heinzmann besucht, die dort gespielt hat. Und ich habe seit anderthalb Jahren die Crew wieder gesehen und Steffi wieder gesehen. Und es war sehr herzlich und sehr emotional und alle haben sich gefreut und man hat sich sehr lange gehackt und es war so schön. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich total gefreut. Es hat mir auch total viel
Kraft gegeben
tatsächlich. Das war echt schön. Und wir waren halt schon Freitag da und sind irgendwie Freitag vorm Hotel aus. Wollten wir essen gehen um 8 so. Und sind losgelaufen und hören halt so Musik im Hintergrund. Und ich so, ach, guck mal, krass hier, die machen hier so ein, die müssen, ne, Bühne einchecken für morgen und so. Ich so, warum spielen die denn Erding? Da gibt's doch bessere Songs irgendwie um die Anlage. Ja, komm, ey, du warst, ne?
Ja, ich weiß.
So, und dann kam wieder ein Erding-Song. Ich so, ja, das ist doch live. Diese AOs und die sind doch nicht auf dem Song, so. Und dann habe ich dann Lena geschrieben, seiner liebreizenden Assistentin. Ich so, sag mal, kann das sein, dass ihr am Timmendorfer Strand seid oder so? Und sie so, ja, wir spielen hier. Ich so, geil, wir sind auch hier. Ich so, ja, geil, dann kommt noch mal zur Bühne links und dann hole ich euch rein. Ich so, geil. Und dann sind wir zur Bühne gelaufen, da stand da Lena, hat uns zwei Bändchen gegeben und dann sind wir hinten durch und wir laufen halt so, also die haben halt so eine riesen Tribüne aufgebaut, also Bühne in der Mitte und außenrum halt eine riesen Tribüne, wo Leute drauf saßen, also ich war wirklich mega hoch so und unten standen halt auch Leute, also stehend und sitzend so. Und wir sind halt so dann an der Bühne runtergelaufen und haben so die ersten Menschen gesehen und ich denke so, krass, wie voll ist das denn? Das waren einfach 5000 Leute, Ausverkauf, 5000 Leute, ohne Abstand, ohne alles, alle mussten eine Maske tragen, klar, alle mussten getestet sein, genesen oder geimpft so, aber eng an eng. Es waren 5000 Leute, die saßen und stehen eng an eng, so. Und dann haben wir uns da hingestellt und standen halt so rechts an der Bühne und gucken da so hin und um uns herum überall Menschen.
Es ist super befremdlich, oder?
Hey, es war total befremdlich und ich wusste auch die ersten 10 Minuten nicht so, boah, finde ich das geil, finde ich das nicht geil, aber das ging sehr schnell weg, dass ich das geil fand und irgendwann singt Johannes Erding, krieg ich schon wieder Gänsehaut, Johannes Oerding, diesen Heimatsong, weißt du, nur mit Akustikgitarre so. Und nach einer Minute 20 gucke ich halt so und sag so, ey, ich habe gerade hart Gänsehaut. Und singst du, ja, ich auch. Und ich so, Gott, ich krieg bei Johannes Oerding Gänsehaut beim Song. Es lag aber daran, weil die Leute einfach so unfassbar glücklich und unfassbar selig waren, dass sie einfach so ein Konzert sehen konnten. Also ohne Abstand, ohne Sitzen, ohne alles so. Das war so krass, 5000 Menschen. Und dann war auch noch Vincent Weiss da.
Wenn Vincent Weiss da ist, dann ist die Show auf jeden Fall gerettet. Aber so ging es mir auch. Also ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil bei New Roses und bei dem Slot davor, ich glaube Dr. Victor, ich kannte diese Band halt auch nicht. Und ich glaube auch, so wie mir das erzählt worden ist, viele Menschen, die da hingekommen sind, kannten die Bands halt auch nicht. New Roses war halt irgendwie Begriff, aber du hast halt nur vereinzelt Leute mit einem New Roses Shirt gesehen. Mhm. Diese 1000 Leute, die halt da waren beim Cinerock, waren alle nur da, weil Musik es für. Nur das gibt. Das war halt auch die erste Veranstaltung erstmal für alle Leute überhaupt in den letzten, weiß ich nicht, 16 Monaten, die sie halt besucht haben. Weil sowas wie den Hamburger Kultursommer, den gibt's da halt nicht. Da gab's halt nichts. Ja. So, und deshalb waren halt auch alle da. Und ich fand das aber trotzdem, weil es auch für mich das erste Mal war, dass ich so unter Menschen gestanden habe, die keine Maske getragen haben, die keinen Abstand gehalten haben, dass ich halt immer wieder in den Backstage reingehen musste, um mich zu akklimatisieren. Weil ich fand das toll. Für meinen Kopf, fand ich das ganz befremdlich und irgendwie auch erdrückend. Weil du bist ja auf einmal mit ganz vielen Menschen auf einem großen Platz und überall sind Möpse. Also ich musste mich eher daran gewöhnen, dass Menschen um mich herum sind, als die Situation, dass ich spiele und vor mir sind keine Menschen. Das fand ich überhaupt gar nicht so befremdlich. So, oder dass sie halt so weit wegstehen und dass es geredet ist. Das fand ich überhaupt gar nicht befremdlich. Nur diese Sache mit den Menschen ist halt befremdlich. Und mir ist dann auch was aufgefallen, weil ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, so Alter, wie wird denn das nächstes Jahr funktionieren, wenn diese ganzen Bands wieder auf Tour sind? Weil ne, wir haben halt ein Konzert gespielt und wir sind eine kleine Band und mit der kleinen Band fährst du halt mit einem Toursprinter und bist irgendwie mit 8 Leuten unterwegs. Und normalerweise, vor Corona war es dann immer so, es gibt halt viele Optionen, Sprinter zu mieten. Extra für Bands, Toursprinter gibt es hier in Hamburg.
VSD.
Zum Beispiel oder
Touralarm.
Und es hat 10 Tage lang gedauert, bis wir einen Sprinter in unserer Größe gefunden haben, den wir mitnehmen konnten.
Okay.
10 Tage. Weil relativ viele von diesen Verleihen, von diesen Sprinterverleihen, haben dicht gemacht.
Okay.
Ein Sprinterverleih, jetzt komme ich hier nicht auf diesen Namen, wie heißt denn nochmal dieser Name? Wir fahren immer mit...
VSD sind wir immer gefahren.
Nee, VSD nicht. Wir sind...
Mobile Space.
Mobile Space.
Aber die gibt's doch.
Mobile Space gibt's zwar immer noch, aber Mobile Space haben die Hälfte ihres Fuhrparks verkauft.
Ah, okay.
Und sagen halt auch, wir gucken uns das halt nächstes Jahr so an, wie das halt läuft.
Ja.
Und die haben halt auch ihre Statuten geändert. Du buchst jetzt zum Beispiel für 3 Tage. Beziehungsweise haben die auch schon angesagt, so ey Leute, wenn ihr wisst, was ihr nächstes Jahr macht, Oktober, sagt im Oktober Bescheid. Und dann hast du den noch nicht mal gemietet für den Zeitraum, sondern du kommst auf eine Warteliste.
Okay.
Und dann wird dir erst nach 5 Tage vorher wird dir gesagt, ob du den Wagen bekommst oder nicht.
Das ist ja bei Sixt und bei Europcar mieten.
Das ist so strange, wenn das halt dazu kommt. Ne? Alle wollen dann wieder auf Tour, aber es gibt überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit.
Ja, aber bis dahin werden die wieder ihre Fuhrparke aufgefrischt, natürlich. Das ist ja Geld, was denen durch die Lappen geht. Das ist ja blöd.
Ja, aber du musst erstmal wieder Kohle haben, um diesen Fuhrpark aufzufüllen.
Ja, die haben
das ist halt erst die erste Sache. Die zweite Sache ist, wir haben getankt für Diesel für 1,81, glaube ich. Das ist ja überhaupt gar nicht mehr möglich, halt diese weiten Strecken, so Arschlochtouren zu spielen, wo du halt einfach nur Gigs spielst vor, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten, wo du im Prinzip sowieso keinen Gewinn machst. Und dann kommt ja auch noch der Spritpreis dazu, der dann sagt so, na, irgendwie, das reicht nicht jetzt, was ihr an Merch eingenommen habt. Ihr müsst halt nochmal was drauflegen. Also ich glaube, man kommt in so eine Situation der Mobilität halt hinein fürs nächste Jahr, wo man sagt so, da müssen wir uns irgendwie was Neues ausdenken.
Sag ja, Bus kaufen.
Ja, einen Bus kaufen, ja, aber nicht jede Band hat ja Geld für einen Bus.
Das ist
oder
halt
auch richtig. Auch das wiederum, den Platz, wo willst du halt einen Bus halt hinstellen?
Naja, wir könnten ihn auch bei der Hebebühne hinstellen, ne?
Ja, wir. So,
ja, das aber, geht ja um uns.
Ja, aber es gibt ja halt einfach noch 1000 andere Bands, von dir, die halt auch die Astra-Stube lebt. Also ich meine, kann ja nicht jeder mit seinem Privat-Pkw hier hinfahren. Und dann heißt das sozusagen, du musst dann mit 2 Privat-Pkws oder mit 3 Privat-Pkws hinfahren. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das halt irgendwie für 22 geklärt ist.
Also ich glaube schon, dass das geklärt ist, weil spätestens 22, wenn die ganzen Bands wieder auf Tour fahren und das, dann werden die Vermieter auch ihre Fuhrparks wieder größer gemacht haben. Und auch ganz viele kleine Bands mieten sich ja halt auch wirklich bei Europcar oder bei Sixt so für einen Weekender einen Wagen. Weißt du, so einen kleinen Fiat. weiß ich nicht. So, ne, wo halt die halbe Backline reinkommt, weil der Support irgendwie auch noch Backline stellt und keine Ahnung. So, aber für längere Touren, ja, ne, für, weiß ich nicht, auch Europcar und Sixt, kriegst ja immer noch Bullies. So ist es ja nicht. So, und auch VSD und auch Mobile Space und so, die werden auch alle ihren Fuhrpark wieder hochfahren. So, das ist also, ich glaube, an der Kohle wird es sowieso nicht liegen, weil die leasen ja sowieso, die kaufen das ja nicht, das ist ja Bullshit. So, und dann, die haben auch genug Hilfen bekommen. Also das ist nicht so, als würden die am Hungertuch nagen. Also, das ist ja Quatsch. So, ne? Dass man natürlich die Hälfte des Fuhrparks erstmal wegtut, weil du liest den Bums, ja, die kaufen das ja nicht. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sich diese Firmen das kaufen. Und dass du dann erstmal die Hälfte des Fuhrparks wegtust, weil das Kosten sind, die du einsparen kannst, ist ja auch ganz klar. So. Aber wenn das nächstes Jahr wieder losgeht, werden die alle wieder Wagen haben. Da mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen drum. Überhaupt nicht. So, dann hätte ja auch jeder Nightliner-Verleih seine ganzen Nightliner verkaufen müssen. Haben sie auch nicht gemacht. Die haben auch alle ihre Wagen noch.
Na gut, wenn du das so siehst, dann vertraue ich dir mal. Wenn du das so siehst, dann vertraue ich dir halt einfach mal. Also wir haben den großen, wir haben den Gedanken eigentlich gerade, oder überlegen halt wirklich, liest du dir ein Auto? Und wenn du dir ein Auto liest, was liest du dir? Liest du dir einen Elektrowagen?
Auf keinen Fall. Du fährst auf Tour, Alter. Was ist, also, ey, komm, jetzt mal ganz weg vom ökologischen Quatsch jetzt
hier. Ja, aber dann fangen wir doch da schon mit an.
Ja, ne? Aber das ist doch totaler Schwachsinn. Wie weit kommst du mit dem Elektroauto?
Leider nur 400 Kilometer.
So, bitte. Das ist eine Strecke. So. Und dann musst du, wenn du da bist, irgendwo einen Parkplatz kriegen, wo du dein scheiß Auto aufladen kannst. Und wenn du jetzt eine Strecke hast von 800 Kilometer Arschlochtour einfach mal, wo du von München nach, keine Ahnung,
Leipzig.
nach Leipzig fährst, so, hältst dann fahren wir nachts um 4 Uhr los oder was, damit wir halt auf irgendeinen Parkplatz können, den Wagen wieder aufladen, sitzen da 2-3 Stunden dumm rum.
Eine Stunde
und fahren dann weiter, also auf gar keinen Fall.
Ja, aber das wird doch dazu kommen.
Blödsinn.
Klar.
Ey, Touren mit Elektroautos, Alter, nee, sorry.
Ja, aber was willst du denn in 10 Jahren sagen?
Oh komm, Alter.
Es wird dazu kommen. Das wird dazu kommen. Die ganze Autoindustrie geht auf Elektro.
Und ja. Das ist ja auch richtig so, aber, dann müssen die Reichweiten anders sein. Du kannst nicht auf Tour fahren mit einer Reichweite von 400 Kilometern.
Nee, kannst du nicht, aber da sehe ich ja auch gerade das Problem da drinne. Es ist jetzt ja gerade nicht, dass ich sage so, juhu, geil, die Elektroautos kommen und es gibt keine Probleme, sondern der Gedanke der Nachhaltigkeit zieht halt Probleme mit sich, wie du sie gerade gesagt hast. Ne? Man muss etwas umdenken, damit so etwas überhaupt möglich ist. Das heißt sozusagen auch am Club, zum Beispiel müsste es die Möglichkeit geben für eine Band, die dann unterwegs ist, dass man da in der Nähe halt den Wagen laden kann.
Dann bin ich, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass man das nicht macht. Es geht mir darum, dass die Wagen momentan und auch die Verfügbarkeit der Aufladestationen auf den deutschen Autobahnen noch nicht so weit ist, dass eine Tour, eine Band, 14 Tage, wir sind 14 Tage auf Tour.
Ja.
So, das wird nicht funktionieren. Und was machst du denn, wenn du jetzt auf dem Rastplatz fährst, so, und du bist halt leer und musst halt aufladen, kannst du aber nicht, weil da schon 4 Autos stehen, die sich aufladen, 5 Autos stehen davor, die warten, dass sie aufladen können, und du bist halt so das letzte Glied in der Kette und stehst 4 Stunden auf diesem verfickten scheiß Parkplatz.
Eine Stunde?
Genau, und kommst aber auch nicht zu deinem Gig.
Ja.
Weil du halt 4 Stunden Deal, wie soll denn sowas funktionieren? Wenn das ausgereift ist, so, ne? Und man kommt mehr als 400 Kilometer mit diesem ganzen Scheiß. Und man kann überall laden, wo man möchte. Vielleicht sogar mit normalen Hausstrom, keine Ahnung, ob der Club das da macht. Bin ich sofort dafür.
Dann ziehen wir schöne Kabeltrommel vom Tresen raus, auf den Parkplatz zur Shell bei der Astra-Stube. So, und können die da halt ihren
Kabel einstecken. So ungefähr, die Nightliner haben ja auch Strom vom Club. Also von daher können wir auch mal Strom für Elektroauto ziehen. Bin ich bei dir, aber solange das nicht gegeben ist, ist das eine Sache, die nicht funktioniert.
Ja, aber dann komme ich ja mal wieder zu dir und der sagt halt so, nächstes Jahr wird sich der Fuhrpark der Verleiher halt wieder vergrößern. Ich weiß nicht, ob sich dann die Verleiher halt dann wieder, ne, ist es denn nicht so, dass man dann sagt, okay, alles klar, wir gehen dann mit der Zeit, wir holen uns dann sowieso wieder Elektroautos.
Werden sie bestimmt machen, ein paar Prozent Elektroauto werden die mit Sicherheit haben. Aber ich sag immer noch, dass dieses Tour-Ding mit Elektroautos garantiert noch 3-4 Jahre dauern wird, bis das wirklich funktioniert. Wenn nicht sogar noch länger.
Genau, also deshalb muss man ja schon anfangen, etwas zu tun, um so zu denken, damit es funktionieren kann.
Das ist ja auch richtig. Das sehe ich ja auch so. Ne? Aber ich sehe das dann halt leider, ich sehe das dann pragmatischer, weil ich keinen Bock habe, wenn ich auf Tour mit irgendeiner Band bin, mir darüber auch noch Gedanken zu machen, an welcher verfickten Raststätte ich denn ranfahren muss, damit wir unser Auto aufladen können.
Ja, aber das wird ja so sein.
Es ja, aber wenn es vernünftig ausgebaut ist, ist es ja auch kein Problem. Dann kann man das ja auch machen. Aber so wie es jetzt ist, kannst du es nicht machen. Und du bist der Erste, der ausrastet, wenn wir auf dem scheiß Parkplatz fahren. Da sind 4 Autos, die gerade laden. 5 Autos stehen davor. Wir sind das 6. Auto, müssen 4 Stunden warten und wir kommen zu spät zum Konzert.
Natürlich bin ich der Erste, der ausrastet. Ich sage es halt einfach nur, ich habe schon mal den Gedanken, sehe in die Zukunft, wie Sachen sein könnten, spreche sie an, spreche mit dir über das normale Tourleben, wie wir es halt einfach kennen, und das normale Tourleben, wie wir es halt vorher, wie wir es gekannt haben, wird es nicht mehr geben, weil ganz viele Sachen nicht mehr funktionieren werden. Und das macht mir Angst, weil da sage ich halt, wo ich auch als Künstler sage, möchte ich das noch?
Naja, klar möchten wir das. Also, ne, wir möchten ja auch, dass wenn in unserem Catering-Radar drin steht, dass wir bitte auf jegliches Plastik verzichten wollen, dass das halt auch eingehalten wird.
Genau.
Das möchten wir auch total gerne. So, am liebsten hätten wir sogar noch Ökostrom vom Club. Ne, wenn der Club auch noch Ökostrom hätte. Also, ne, das kannst du ja ewig spinnen.
Das kannst du super weit spinnen. Du könntest auch sagen, wie wäre es halt, wenn die Bands überhaupt gar nicht mehr in dem Sinne auf Tour sind, dass sie alle mit dem Tourbus fahren, sondern wenn man so eine schöne Reisegruppe mit dem Flixtrain hat. Schöne Reisegruppe im Flixtrain. Alles, was man braucht, Musikinstrumente und so, kommen halt, kannst du halt per Hand tragen. Alles dann per Flixtrain direkt an den Club und der Club hat die Backline schon vorne stehen.
Ich wollte mich gerade sagen, ich sehe Sashi gerade schon sein Schlagzeug im Flixbus schleppen.
Nee.
Oder in Zug. Nee.
Das steht schon sozusagen da. Ja. Die Backline ist vor Ort im Club. Man hätte sagen können, vom Gedanken her, ne, so viel Geld wie ausgegeben worden ist, um die Digitalisierung der Clubs voranzutreiben, auch für Livestream-Konzerte, hätte man ja auch sagen können, hey, wenn Clubs sich das Geld der Digitalisierung selber Backline zu holen, um Backline-Sharing anzubieten, gerade um das zu vermeiden, dass, wie gesagt, ey, wir sind eine Travel-Party von 8 bis 10 Leuten immer. Und dann halt auch diesen ganzen Kram halt mitzunehmen, Schlagzeug,
Bassboxen,
das nimmt alles so viel Platz mit ein, wenn man halt mit leichtem Gepäck reist, mit leichtem Gepäck, von wem ist denn das nochmal? Ach, Silbermond. Reicht es dann vielleicht dann doch auch, auf andere Wegen irgendwie zu seinem Gig hinzufahren? Und irgendwie hätte ich da auch total Bock drauf.
Aber halt Flixbus hat doch keine Elektrobusse.
Flixbus hat keinen Elektrobus, nein. Noch nicht.
Da fängt es ja auch schon wieder an.
Noch nicht. Aber
ich
habe auch gerade Flixtrain gesagt.
Ja, okay, gut. Okay, Flixtrain. Ja, aber da kommst du halt auch nicht überall mit hin mit dem Flixtrain. Ne? Da muss man auch mal dazu sagen.
Oder einfach auch mit der Deutschen Bahn, wenn sie wieder anfangen zu fahren. Oder halt einfach der Gedanke halt des leichten Reisens. Man hat nicht mehr so viel dabei. Es ist halt alles da. Wäre das nicht cool, Daniel? Mm-mm. Warum nicht?
Weiß ich nicht, da würde mir ganz schön was fehlen.
Kein Geschleppe mehr in den Club.
Ja, aber wie viele Bands sagen, nee, auf einer gescherten Backline spiele ich nicht. So, ganz ehrlich. So. Und dann fängt es nämlich wieder an, dann schickt der Club dir seinen Rider rüber und dann guckst du auf die Backline, die da haben, und dann finden das alle scheiße. Und dann kommst du da hin und dann ist das immer noch scheiße. Dann hört sich das scheiße an, weil das nicht deine Sachen sind. So. Das sehe ich als Riesenproblem an. Wirklich.
Natürlich sehe ich das als großes Problem an, aber ich kann es mir nicht mehr leisten, auf Tour zu gehen. Weil du hast dann halt einfach eine Band, deren Kosten so sind, dass sie auf jeden Fall 600 € Minimum brauchen für das, also für Fahrt, Hotel, Techniker, geliehener Gitarrist, whatever.
Tourleiter,
diese ganze, du brauchst halt pro Gig eigentlich, fangen wir mal unten halt an, brauchst eigentlich 500 €. So. Aber wenn du das halt nicht einspielst als Band, weil halt einfach die Transportkosten zu teuer sind, dann musst du halt irgendwie umdenken. Und die Frage ist, wie kann man so etwas umdenken? Wie kann man Kosten vermeiden? Dass sich ein Johannes Oerding keine Gedanken machen muss, dass seine Band irgendwie unterkommt. Es geht halt einfach um die Bands, die halt so 200 bis 300er Kapazität spielen. Und auch, denke ich halt auch mal, die ausländischen Bands, die halt unterwegs sind. Das Einzige, was ich halt sehe, das Problem ist halt, wie kriegst du deinen Merch mit? Aber auf der anderen Seite ist halt auch so, hey, in Zeiten von online kannst du auch alles halt online, ja genau.
Ja, du kannst dir das Ganze ja schicken lassen.
Ja, online bestellen.
Naja, online bestellen meine ich nicht. Du kannst ja auch den Merch zu der Location schicken lassen.
Zum Beispiel. Oder du hast dann halt einfach so ein großes digitales Brett mit dabei und die Leute können sagen, ey, ich möchte das aus dem Shop und das aus dem Shop.
Das finde ich wiederum sehr cool. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das finde ich wirklich sehr gut.
Weil, ey, guck mal auch uns an, ey. Wir haben drei Kisten dabei, nur mit Shirts. Und wir haben eine große Kiste dabei, mit Platten und mit CDs. Mhm. Und wie viel Platz das eigentlich auch ist und wie nervig eigentlich auch das ist, aufzubauen.
Ich finde das geil, das aufzubauen.
Ja, natürlich, du verkaufst ja auch den Merch. So. Aber, und dann komm mal, hast du halt wie so beim Konzert, so wie am Samstag, kaufen irgendwie drei Leute, drei Platten, fünf Shirts und so. Aber das gibt ja nicht das wieder, was es wieder an Energie, ja, wie du da halt reingesteckt halt hast. So.
Man muss es dann ein bisschen attraktiver machen, nicht, dass die dann anderen Tag einfach selber online gehen und sich das kaufen. So, es muss auf dem Konzert, muss es Sachen geben, die es sonst nicht so im Shop gibt.
Ja, das sonst ist voll eine gute Idee.
Sonst kauft das nämlich keiner.
Du kannst bei einem Konzert nur gewisse Artikel kaufen, die es halt nur auf dem Konzert gibt.
Genau, das meine ich. Wie das Tour-T-Shirt, wie einen schönen Sweater, keine Ahnung. Und nach der Tour, das muss man den Leuten ja nicht sagen, und nach der Tour, wenn die Tour fertig ist, packst du den ganzen Scheiß normal wieder in den Shop rein. So. Aber auf Tour nimmst du nur Sachen mit, die du wirklich nur auf der Tour kriegst. Und die machst du dann auch irgendwie 3 Euro günstiger, als du die später im Shop zum Beispiel machst. Genau. So. Machst noch einen Bundle mit dabei, dass du sagst, irgendwie Shirt, Platte, Beutel, 150 Euro. Solche Geschichten. So, ja, das kann man machen, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch so ein bisschen, da geht so ein bisschen dieses Flair natürlich verloren, dass man das Shirt halt direkt beim Konzert kaufen möchte. Ne? Und auch den Sweater oder den Hoodie, dass man das direkt anpacken möchte und dass man das beim Konzert kaufen kann. Aber es ist eine gute Idee.
Weil ja, da kommt halt immer jemand und sagt so, du, meine Freundin steht da hinten, kann ich nicht, hast du nicht ein Shirt irgendwie für mich? Ja, und dann fragst du halt, welche Größe hat denn deine Freundin? Und der Wahl sagt so, weiß ich nicht, ungefähr so wie die da. Und dann bringt er ihr es mit. Okay, diese Momente gehen halt verloren.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es auch so, ich würde gerne wissen, wie viele Shirts es noch in irgendwelchen Bandproberäumen und Kellern gibt, die einfach so vor sich hingammeln, weil die seit 8 oder 9 Jahren nicht verkauft worden sind. Also Bands, die sich halt aufgelöst haben, so Heißkalt, beste Beispiel. Heißkalt.
Naja, die haben ja noch Merch ohne Ende.
Die haben noch Merch ohne Ende. Keiner weiß, wo das gelagert ist. So, die haben das mal irgendwo eingekauft und dann liegen da noch Beutel, tausende von Shirts, CDs, dieser ganze Müll, wer kümmert sich eigentlich irgendwann darum? Das verwest dann halt über die nächsten 5, 6, 7 Jahre und irgendwann sagt er, ja, ich habe früher mal in der Band gespielt, so, ja, ich habe, glaube ich, noch irgendwo so ein Shirt. Oder irgendjemand kommt vielleicht, habt ihr noch die eine Platte? Ja, okay, hier, kann ich dir nochmal eben rausholen. Und dann kommt man in diesen versifften Proberaum, irgendwo ist halt ein Leck, dann tropfst du halt runter, dann riecht das halt alles eklig und so. Was meinst du, wie viel Stoffe, wie viele Shirts da überall noch in Deutschland rumliegen, ja, von Bands, die nicht mehr spielen und dann auch 2022 vielleicht nicht mehr spielen werden, weil es diese Band halt überhaupt nicht mehr gibt. Da wird es dann ja auch total geil sein, weil das kann man ja sozusagen auch bei unseren Freunden von Tourhafen machen, Shirts auf Bestellung. Ja, das heißt, du bekommst halt auch nur das, was wirklich gebraucht ist. Mhm. Und da gehen wir ja dann auch wirklich in diese Nachhaltigkeit hin, auf die halt irgendwie alle zielen, wenn es denn irgendwann vielleicht auch die Grünen werden oder wenn es dann rot-grün wird, dass wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Und das geht halt auch schon beim Merch los. So nicht mehr drüber nachzudenken, ja, okay, wir machen Fair Trade und wir gucken, dass es organic ist und Qualität ist halt geiler, sondern dann auch zu gucken, wie schaffen wir es halt einfach, diesen ganzen Abfall von uns fernzuhalten. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ich meine, du verkaufst Merch, ich verkaufe auch Merch mit dir. Alleine diese ganze Plastik-Billig-Scheiße, die wir schon gesehen haben. Was ist das dreckigste Merch, was du je in der Hand gehabt hast?
Also das Schlimmste, was ich je hatte, war auf jeden Fall, das war, glaube ich, auch im Stadtpark, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, das waren 20 Kartons Merch, das waren 15 Kartons T-Shirts und 5 Kartons Hoodies oder ein bisschen weniger, wie auch immer. Und jedes einzelne T-Shirt und jeder einzelne Hoodie war nochmal im Plastik eingepackt, im Karton. Komplett. So, und das war das Asozialste, was ich wirklich jemals gesehen habe. So, da habe ich halt auch den Tourleiter gefragt, was das für ein Scheiß ist.
Obwohl das wurde halt noch vor 5 Jahren so gemacht.
Ja,
auch als wir noch Merch bestellt haben, wurde es auch immer noch so gemacht.
Die Dinger stanken wie Sau. Du hast dieses Plastikding aufgemacht und das Shirt stank einfach so abartig. Und das war halt auch noch die mindeste Scheiß-China-Qualität. Also wirklich. Also einfach Müll. Das war einfach textilischer Müll. So. Und dann stinkt das halt auch noch. Das schmeißt du einmal in die Waschmaschine und das Ding geht in alle Richtungen auseinander. Das war so dünn. Also dieser Stoff war einfach so scheiße dünn. Selbst der Hoodie. Der Hoodie war eher ein T-Shirt. Also von der Dicke, weißt du?
Ja.
Das war einfach ein Witz. Das war ein totaler Witz. Das hättest du nicht verkaufen können.
Ja, aber das macht man meistens wahrscheinlich bei den großen Bands, wo man sagt, ja, so auf Masse. Du weißt halt irgendwie, sind 5000 Leute sind halt da. Ja. So und so viele Shirts gehen halt raus. Wenn wir einkaufen, kostet das Shirt vielleicht im Einkauf, was lass es kosten, 2,50? Ja,
weniger.
Boah, ekelhaft, Alter. Dann ist es aber auch schon richtig ekelhaft.
Ja, sag ich ja.
So. Aber die Leute wollen es halt irgendwie alle mal günstig haben. Was sie aber nicht bekommen, weil du dann auch noch bei den Acts wahrscheinlich für dieses bekackte Shirt
35 Euro
bezahlt. 35 Euro bezahlt. Was ich ja nicht verstehe. Weil ich krieg ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir Organic-Shirts haben, die wir für 19 Euro raushauen. Also echt, ja. Sachen der Nachhaltigkeit.
Sachen der Nachhaltigkeit. Wir packen jetzt erstmal nachhaltig Songs auf unsere Liste. Und da heute Donnerstag ist und gestern das Internet explodiert ist, weil Casper seine Fresse mit Wespen oder Bienen vollgeknallt hat und meint, jetzt eine kleine Clubtour fahren zu müssen, und alle wundern sich darüber, dass diese Clubtour so schnell ausverkauft. Das war gestern so geil. Sorry, ich muss mich kurz aufregen.
Ey, mach doch mal.
So, ey, mal ganz ehrlich, so Landstreicher und so, und alle posten das, und jeder Veranstalter, der halt so ein Konzert macht, so, ey, hier, bla, Tickets, so, und hieß es irgendwie so, ey, hier, Berlin, ab jetzt gibt's Tickets, so, 15 Minuten später, oh mein Gott, Berlin ist ausverkauft. Ja, ne, wirklich jetzt, echt? So, natürlich ist es ausverkauft, weil es halt ein kleiner Club ist, so. Und dann irgendwie, ja, das auch rausverkauft. Und das auch rausverkauft. Ist ja natürlich, ist das, also, was ist denn los? Und alle rasten halt voll aus. Ich krieg keine Tickets mehr. Und alle am Rumheulen. Und dann haut er da Merch raus. Ey. Was? Also, wie hässlich muss ein T-Shirt sein? Also, wie hässlich muss ein T-Shirt sein?
Ich hab's nicht gesehen.
Ey, das ist, also wirklich.
Ist es dieses
Wespending.
Das Wespending.
Genau. Sein Gesicht vorne riesengroß drauf, mit diesen Viechern in der Fresse, und hinten halt die Tourdaten drauf. Und ich denk mir nur so, ja, funktioniert. Kaufen die Leute. Wie bescheuert. So, das werden die im Vorfeld schon kaufen, wie die Geisteskranken. Das wird auf Tour wahrscheinlich wahnsinnig gut laufen. Und ich denke mir einfach nur so, das ist das hässlichste Design, was ich seit Jahren gesehen habe. Wirklich.
Aber von Casper kommt etwas. Aber du willst etwas von Casper raufpacken.
Ja, der neue Song. Der kommt nämlich heute, Donnerstag um 18 Uhr raus. Also müssen wir mal gucken, wie der heißt, wenn der dann um 18 Uhr raus ist. Und dann hauen wir den auf unsere Playlist. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Also ich sage ja, entweder er macht wieder dieses Indie-College-Rock-Ding, was er da am Anfang gemacht hat mit seinem ersten Album. Mhm. Dann finde ich es geil, und dann funktioniert's. Und wenn es so ist wie beim letzten Album, wird's schwer. Bin gespannt, was der Kasper da so macht.
Ich bin auch gespannt. Er kann alles falsch machen. Er kann eigentlich im Prinzip nur alles falsch machen. Er kann eigentlich nichts Richtiges machen. Weil wenn er das macht, was du jetzt gerade sagst, was du geil gefunden hast, was halt vor 6 Jahren gezogen hat, ja, dann ist es nicht richtig. Nee. Wenn er jetzt irgendeine krasse Trap Cloud-Scheiße macht, ja, ist es halt auch nicht richtig. Er kann es im Prinzip, es ist auch sowieso bei diesem Künstler, und es tut mir auch so wahnsinnig leid, weil ich die XOXO mega abgefeiert habe.
Natürlich.
Hat jeder, und ich glaube, du hast wahrscheinlich die Hinterland ein bisschen mehr abgefeiert, die fand ich persönlich jetzt nicht so, die fand ich okay, aber ich habe die XOXO mehr abgefeiert.
Warte mal, XOXO war die erste, die rauskam.
Genau.
Ja, nee, die fand ich mega gut.
Die war richtig gut.
Das war aber auch schon Indie-Rock.
Ja, das war schon Indie-Rock, aber die Hinterland war halt dieses Durchbruchalbum, mit dem er auch irgendwie.
Ja, okay. So, aber die fand ich schon gar nicht mehr so geil.
Fand ich ja die auch schon nicht mehr so richtig geil.
Also da war ich halt schon, wo ich dachte, so ja, sie haben ein paar coole Songs.
Lang lebe der Tod, so, das war so der komplette Griff ins Klo.
Nee, der, also ja,
das Album, für sich.
Ja. Der Song, mega. Lang lebe der Tod als, ja, Song, unglaublich geil. Aber dann kam halt nichts mehr auf dem Album. So, da kam noch der eine Song mit Drangsal, wo ich gesagt habe, so, okay, das ist cool, weil Drangsal mitmacht, aber der Rest war dann einfach so, Alter, braucht kein Mensch. Also habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ich glaube, er hat doch mal dieses Glück gehabt, dass er mit Materia dieses 1982-Ding gemacht hat, damit das nicht, damit so dieses Fame-Ding von Casper nicht ganz so untergeht. Weil das hat ganz schön gelitten. Das hat durch dieses Album ganz schön gelitten, ja, weil so viele
Tour, Fans. Ich war in der Sporthalle bei ihm, wo
du warst auch in der Sporthalle bei ihm?
Ja, das hatten wir schon mal. Wir waren beide da. Und das war ja schon besuchermäßig halt echt eine ziemlich harte Nummer, um das mal vorsichtig auszudrücken. So.
Sagen wir so, es wäre mit zweimal große Freiheit auch gut gewesen.
Ja, hätte auch funktioniert.
ich bin ganz stark dafür, den neuen Song von Sam Fender, Get You Down, auf die Playlist draufzupacken. Weil, ja, ich,
mach mal.
Finde ich ganz, ganz toll finde. Und Trente Möller hat mal wieder nach 20 Jahren irgendwas Geiles rausgebracht. Und zwar In the Gloaming ist die neue Single von Trente Möller. Ist ein DJ, macht Elektro. Kennst du?
Ja,
voll gut.
Bin noch nicht ganz raus aus dem Game.
Aus dem Game. Und dann hören wir uns nach der Pause.
Bis gleich.
Wow. Wow. Wie nichtssagend kann ein Song sein nach 2 Jahren oder wie lange er nichts mehr gemacht hat alleine. Also ganz ehrlich, Also das finden doch nur noch, finden das noch 16-jährige Mädels geil? Also ich glaube nicht. Also, wow.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück. Daniel Hüttmann hat mir und sie ein Überraschungsei mitgebracht. Ja. Und ich glaube, ich habe seit gefühlten 10 Jahren kein Überraschungsei mehr in den Mund genommen.
Voll geil.
Boah, ist das krass.
Genauso cremig wie früher, ne? Also die Schokolade.
Ich habe mir immer gewünscht, dass es so ein Riesenüberraschungsei geben würde, wo man halt einfach die ganze Zeit rannaschen kann. Irgendwie 100 Gramm Schokolade, weil das auch echt pervers ist, was Ferrero da halt einfach für sich
Ferrero hat. Ferrero macht jetzt auch Schokolade, ne? Ferrero Rocher Schokolade, Alter.
Ist das geil?
Ich bin mir nicht sicher, muss ich mal kaufen.
Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich dachte, ich hätte noch die andere Hälfte vom Überraschungsei, weil ich glaube, ich habe mir beides reingesteckt in den Mund. Ich such das jetzt gerade die ganze Zeit verzweifelt und denke mir so, wo hast du denn die andere Hälfte gelassen? Aber es ist, schwuppdiwupp, ist es weg. Und diese Ü-Eier, ich habe dann auch gleichzeitig, während ich dieses Ü-Ei aufgemacht habe, das Aluminium weggemacht habe und mir diese Verpackung vom Überraschungsei, habe ich mir auch gedacht, so, ach, Nachhaltigkeit. Aber dann habe ich gesehen, was bei mir als kleine Überraschung drin war. Und zwar, das ist eigentlich eher deins gewesen, weil ich habe nämlich einen kleinen Waschbären.
Echt jetzt?
Ich habe
auch einen Waschbären.
Ja.
Es ist kein Dino, es ist ein Waschbär.
Es ist ein Waschbär. Wir haben so zwei kleine Waschbären. Und wenn man an dem Schwanz ein bisschen rödelt, dann bewegt sich der Kopf gleich mit.
Ich muss das Ding erstmal zusammenbauen. Ich bin mal sowas ja total.
Steht deiner oder sitzt deiner?
Das weiß ich noch nicht so ganz genau.
Das sind nur zwei Teile, das kriegst du auch hin, ohne Anleitung. Daniel Hüttmann versucht sich jetzt gerade an zwei Teilen, die er miteinander zusammenstecken muss. Wie kann das funktionieren?
Ja, das ist ja
dicke Finger, handwerklich nicht begabt.
Ah,
jetzt hast du es. Und, was ist mit deinem Waschbären?
Oh, der bewegt seinen Kopf.
Guck mal, meiner steht halt aufrecht.
Nee, meiner sitzt. Obwohl, guck mal, sieht der nicht ein bisschen so aus wie in dem TikTok-Video?
Die sehen beide so ein bisschen aus wie in dem TikTok-Videos von den Waschbären, die erwischt worden sind. Das ist fantastisch. Ich habe die als Kind habe ich die...
Oh nee, meiner steht auch.
Deiner steht auch. Und dann haben wir beide den gleichen Waschbären. Ja. Oh, das ist aber ein bisschen süß. Wollen wir uns das tätowieren lassen? Wir sollten uns zwei Waschbären tätowieren lassen.
Alter, zwei, mega, sofort.
Bist du dabei? Zwei Waschbären und dann steht da...
sofort.
Zwei Waschbären und dann steht da unter Astra Colada.
Das wäre schon gut, ey.
Ehrlich? Ja. Ich lasse es mal ausdesignen.
Lass das mal ausdesignen, das wäre voll geil.
Ich habe die als Kind auch gesammelt.
Ich nicht.
Sammeln habe ich die nie. Und zwar die Phase... Nee, die hatten damals, als ich noch jung war damals, weiß ich nicht, 85, 86, waren da teilweise auch noch Zinnfiguren drin. Mhm.
Ja.
Also die sahen noch ganz anders aus. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, so, das war noch ein bisschen wertiger, was halt in den Eiern drin war.
Die
hast du
auch immer erkannt, weil das Ü-Ei wesentlich schwerer war.
Und dann waren da so Zinnfiguren drin. Und dann kam halt irgendwann, glaube ich, diese Happy-Hippo-Phase. Mhm. Und auch
die hielt ja mega lange an.
Oh, und auch die Leute, die halt dann teilweise diese Überraschungseifiguren für 5, 10, 15, 30, 35, 100 Euro auf dem Flohmarkt verkauft haben.
Ja, bescheuert.
Und irgendwelche Leute, manchmal, ne, wie skurril das eigentlich ist, wenn Menschen etwas sammeln. Wenn du dann so in irgendwelche Häuser hineingekommen bist, und dann gab es einfach nur einen Schrank von Ü-Eier-Figuren. Mhm. Das gab's voll oft, dass es nur einen Schrank gegeben hat, wo Ü-Eier-Figuren drin gewesen sind.
Habe ich nicht verstanden.
Habe ich auch nicht verstanden. Weil das Bastelding, das fand ich halt irgendwie immer unbefriedigend.
Ja.
Also ich meine, man hat ja auch nichts von diesen Ü-Eiern von damals, von diesen Bastelfiguren, hat man, ist doch einfach nur Müll.
Ja klar, das ist Plastikmüll.
Das ist genauso wie mit McDonald's mit dem Happy Meal.
Ja, das stimmt.
Kannst du dich noch an dein erstes Happy Meal erinnern?
Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Absolut.
Was war denn da drinne?
Cola, Pommes, Cheeseburger und es war diese Dinger, die man, das war so eine Art Steinschleuder, ich nenne es eine Art Steinschleuder und da hast du oben drauf so ein rundes Ding gesetzt, dann hast du an so einem Ding gezogen und dann ist das weggeflogen.
Ah, so ein Propeller. Weißt
du? Genau, so ein Propeller. Also, wo du es festgehalten hast, das sah aus wie so ein Hörnchen vom Eis. Weißt du?
Ja.
Und da oben drauf war dann halt so ein Pönöppel, da hast du dieses runde Fliegeding drauf getan und in diesem Eishörnchen, sag ich mal, war dann halt diese Vorrichtung, dass du an so einem Ding ziehen konntest und dann ist das weggeflogen.
Krass.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wirklich nicht.
Oh, ja, aber Helikopter. Also einfach ein Helikopter, dieses Mega Ding gut. Zum Ziehen, so Wahnsinn.
Mega gut.
Ich kann mich an meine Erfahrung, auf jeden Fall bei McDonald's, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ob ich jemals ein Happy Meal bekommen habe? Wir sind als Familie niemals zu McDonald's gegangen.
Auch nicht.
Familie, das war halt, das war zu neu. Das war zu neumodisch.
Mit meiner Tante und mit meinem Onkel, wo wir zum Heidepark nach Soltau gefahren sind, da sind wir bei Mc's angehalten. So, und da habe ich zum ersten Mal ein Happy Meal gegessen. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war.
Ich weiß auch nicht, ob mir das geschmeckt hat. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe. Das hat
mir mega geschmeckt.
Meinst du?
Ja.
Ah, ich weiß es nicht.
Irgendwas, was du nicht kennst und dann halt Pommes und Cheeseburger. Klar hat dir das geschmeckt. Was für ein Quatsch ist das denn?
Ich habe angefangen damals TK-Pizza bei uns halt einzuführen in unsere Familie. Mhm. Irgendwann kam diese TK-Pizza-Zeit, wo es halt wirklich richtig schlechte TK-Pizza und TK-Baguettes gab.
Ja.
Und meine Mutter war total ungläubig, warum wir uns jetzt diesen Scheiß halt hineinziehen. Aber ich habe mir, glaube ich, jede Woche von meinem Taschengeld irgendwo eine TK-Margarita geholt. Und die haben damals halt auch richtig kacke geschmeckt.
Ja, natürlich.
Aber es war halt neu. Und es war halt irgendetwas, was halt nicht zu Hause war. Bei uns gab es halt nämlich zu Hause immer richtig deftig Küche.
Mhm.
Also Sachen, die ich halt auch nicht geil gefunden habe. Dann gab es irgendwie Leber und...
Oh, Alter, Kartoffelbrei, Sauerkraut und Leber
mit ehrlich? Zwiebel, Alter, lieb ich. Du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der sagt, Leber ist geil.
Das Ding ist, die Leber ist ja eigentlich immer ein bisschen dicker. So. Und ich habe meiner Oma immer gesagt, die soll bitte die Leber einmal in der Mitte durchschneiden, dass du sozusagen eine ganz dünne Leber hast.
Ja.
Weißt du? Und dann finde ich das lecker. Ich mag das nicht, wenn die so dick ist. Dann mag ich das auch nicht. Die muss dünn sein und dann halt scharf von beiden Seiten angebraten. Lieb ich. Super lecker.
Vom Rind oder vom Schwein?
Vom Rind.
Nee. Wenn ich in so Leber reinbeiße, bekomme ich auf jeden Fall Flashbacks.
Mhm.
Das sind so die Flashbacks, die ich von früher habe. Dieses, es gibt Leber. Und dann habe ich mal als Kind gedacht, oh, jetzt gibt es irgendwas wie Steak oder so lecker Fleisch. Und dann beißt du halt rein und so ein Leber hat so ein, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch die ganze Zeit irgendwelche Alkoholikerkühe oder sowas gehabt. Und deshalb hat das so komisch geschmeckt. Aber für mich, mit Leber kriegst du mich halt auf jeden Fall gar nicht. Da hast du mich früher auf jeden Fall mit TK-Pizza bekommen.
Damit kriegst du mich jetzt nicht, aber ich finde es geil. So. Und ab und zu, wenn ich da Bock drauf habe, dann mach ich mir das auch mal.
Aber du gehst doch jetzt nicht zum Fleischer und sagst halt einfach, hallo, ich bin's, Dani Hödmann, ich hätte jetzt gerne 150 Gramm Leber.
Nee, aber wenn ich da Bock drauf habe, dann...
Aber du kaufst dir wirklich Leber.
Ja, klar.
Und deine Beziehungspartnerin sagt dann so, oh geil, nee, heute kocht...
Nee, ich mag sie gar nicht. Kannst vergessen. Dann kriegt sie halt irgendwie Spiegelei oder Fischstäbchen dabei. Ja, ist das so.
Wie so ein kleines Kind.
Ja, ey, das beste Essen.
Der Papa isst heute Leber.
Du kriegst ein Fischstäbchen.
Du kriegst ein Fischstäbchen.
Ja, aber erinnerst du dich noch an früher, wo die ersten Geburtstage waren, wo du eingeladen warst?
Ich wurde hier eingeladen.
Ach, ist doch Quatsch, du warst doch auf Geburtstage, ist doch Blödsinn.
Ja, bis sie mich gekannt haben, dann wurde ich nicht wieder eingeladen.
Ja, das ist was anderes. Und dann war es bei uns immer so, bist du da nachmittags hin, so, dann gab es dann irgendwie so ein bisschen Kaffeekuchen, irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise eher so O-Saft und Cola und so ein bisschen Kuchen. Dann gab es so ein paar Spielchen, dann hat man keine Ahnung was gemacht und abends gab es dann immer warmes Essen. War das bei euch auch so?
Bei den coolen Leuten gab es abends immer Burger.
Genau. Meistens Burger oder Pommes mit Heißwurst. War immer. Ging halt immer.
Möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Dann komm bitte um 15 Uhr.
Mhm.
Dann gibt's Kaffee und Kuchen. Alle finden sich halt ein, genau.
Ja.
Bei mir gab es immer Mokka-Torte. Meine Mutter hat irgendwann kam auf den Spleen, dass ich sehr gerne Mokka-Torte gemocht habe, was ich aber jetzt irgendwie immer nur, ich habe sie halt gegessen und deshalb, weil ich sie gegessen habe,
hat sie gedacht,
dass es halt meine Lieblingstorte war. Ich fand Mokka-Torte halt immer scheiße. Und ich habe halt auch ganz lange gebraucht, ihr zu erzählen, dass es so ist. Ja, genau, und dann hat man von 15 bis 18 Uhr gespielt.
Genau.
Und 18 Uhr gab es dann warmes Essen.
Und irgendwann haben sich die Geburtstage nämlich so entwickelt, ich weiß nicht, wer der Erste war oder die Erste, vollkommen egal, aber irgendwann sind wir mit der ganzen Bande, und das waren ja immer so zwischen 10 und 15 Kindern, so wie es halt so gerade passte, ne? Sind wir dann, ich weiß nicht, welcher Geburtstag das war, sind wir zu McDonald's gefahren, mit allem Mann. So, und dann gab es halt McDonald's-Essen. So. Somit waren dann irgendwann alle Eltern so unter Druck gesetzt worden von ihren Kindern, die gesagt haben so, wir waren gestern bei McDonald's hier bei Christian und dann, wir können jetzt nicht bei meinem Geburtstag Heißwürstchen mit Pommes essen, wir müssen auch zu McDonald's gehen. So. Und irgendwann haben sich die Eltern so übertrumpft bei diesen Geburtstagen. Irgendwann fing das an, dass man sich nachmittags nicht mehr zum Kuchenessen getroffen hat, sondern dass man in so einen Trampolinpark gefahren ist. Oder dann ist man Go-Kart gefahren. Oder dann ist man ins Kino gegangen mit 15 Kindern. So, was die Eltern bezahlt haben. Das fand ich total krass. Das war so ein paar Jahre, dass die Eltern sich wirklich konsequent überboten haben, so, weil die Kinder natürlich genervt haben, weil sie gesagt haben, so, aber ne, bei Sebastian waren wir im Kletterpark. Und dann Papa so, ja, dann gehen wir ins Kino und danach auch nochmal zu McDonald's mit den ganzen Jungs, so.
Das können wir uns ja nicht gefallen lassen, dass die Müllers jetzt hier mit
den... Ja, aber genau so war das.
Der Vater arbeitet ja doch nur im Büro.
Genau so war das. Und es war damals schon so, dass du gemobbt worden bist, So, wenn es dann nämlich hieß, wenn du Geburtstag hattest und du bist und du hast eine Einladung, du hast ja Einladung verschickt, du hast ja Einladung in der Schule abgegeben, so, ey, hier mein Geburtstag, so willst du kommen, keine Ahnung. Und die wehe, da stand nicht drauf, dass es nachmittags irgendwo hingeht. Oder dass es abends irgendwo geiles Essen gibt. So. Da konntest du aber damit rechnen, dass mindestens 6 Leute nicht zu deinem Geburtstag gekommen sind.
Das ist so
ein bisschen. Und meine Eltern haben es immer konsequent durchgezogen, haben gesagt, so einen Scheiß machen wir nicht mit. Es gibt Kaffee und Kuchen, danach geht ihr raus zum Spielen und abends gibt's Pommes mit Heißwurst. Ich fand das total gut, dass man diesen Bums nicht mitgemacht hat. Das
ist so ein bisschen wie bei der Festivalkultur, ne? Wenn das Hurricane sagt, so, wir holen uns jetzt zum Beispiel Casper. Wenn ihr jetzt da ankommt und sagt, wir haben keine Ahnung, Seed, dann holen wir uns aber Casper. Ja. Und die anderen müssen dann, die Festivals müssen dann nachziehen und können nicht ankommen und sagen, ja, wir haben als Headliner übrigens
Arctic Monkeys.
Und Bloodhound Gang.
Oder wenn das Hurricane sagt so, na, wir holen uns jetzt aber mal hier schöne, schöne große Wasserrutsche. Eine Wildwasserbahn stellen wir hin und dann sagt das Rock am Ring, du hast überhaupt gar kein Problem, dann ballern wir uns hier einfach eine schöne Tornado-Achterbahn hin. Ist mir scheißegal. Da warte ich wirklich noch drauf, dass diese scheiß Festivals auf einmal anfangen, mehr als ein Riesenrad da hinzustellen. Weißt du, Riesenrad finde ich schon so, seid ihr geisteskrank, was soll der Müll mit dem Riesenrad? Was soll der Scheiß?
Ja, aber es ist halt die Eventkultur. Ja, ich meine, das fing auch damals auch beim Hurricane an. Ja, aber ich finde es trotzdem. Als ich war 2001 das erste Mal auf dem Hurricane, und da waren halt diese paar Stände von diesen ganzen esoterischen Hippie-Leuten, die halt...
Ja, wo es nach Patchouli stinkt. Wo man Robert Smith immer getroffen hat von Secure. Habe ich zweimal da getroffen, kein Scherz. Zweimal habe ich den getroffen, wo er sich so einen komischen Schal gekauft hat. Das ist kein Witz. Das war nicht so.
Irgendwelche nachgemachten Band-Shirts. Ja, so.
Genau, und Onkels Freiwild. Und so ein Hund und so ein Wolf. Ein Wolf und im Hintergrund so ein riesengroßer Mond.
Ja, und genau, ein Drache und ein Krieger auf dem Berg, die sich gegenseitig miteinander kämpfen, so ein geiles Shirt. Leute da noch öffentlich halt tätowiert haben, ohne irgendwelche Hygienemaßnahmen. Ja. Und ich mir ja damals halt auch auf dem Hurricane mir noch ein Piercing machen lassen habe. Aber es ist halt so Eventkultur geworden. Die Menschen, die Veranstalter haben halt gemerkt, okay, es geht, glaube ich, nicht nur um Musik. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, du könntest einen Hurricane aufmachen und sagen, okay, wir haben jetzt nur die Ärzte, die Toten Hosen, packen da halt noch meinetwegen irgendwas Freshes rein. Was kannst du denn heute Freshes da halt reinpacken? Große 187 Straßenbande, Bones, MC, whatever. Ja. Und dann halt noch irgendwie eine junge Rockband oder so, hier Indie, Giant Rooks und Provinz, so diese, das sind die 5 Headliner. Mhm. Und das läuft dann halt über ein ganzes Wochenende und es wird den Leuten egal, weil sie teilweise dann einfach sagen, ja okay, gut, dann nutzen wir halt den Zeltplatz, um zu saufen und den Rest machen wir da hier so dommäßig auf dem Eventparkplatz. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr die Musik. Es würde auch vollkommen reichen, wenn da irgendwelche, wenn hier Molotow, wie heißt das Molotow-Team hier, Wer legt nochmal auf dem Hurricane im Titty Twister auf?
Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß, im Titty Twister. Nee, das heißt nicht mehr Titty Twister, das heißt, wie heißt es denn jetzt? Dieses riesen Asi-Zelt, was da halt ist.
Wie heißt denn diese Party? Ins Molotow? Das ist die, es ist richtig peinlich, dass man das jetzt nicht weiß.
Ich weiß es wirklich nicht, wie das heißt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die da immer auflegen. Keine Ahnung. Finde ich nicht peinlich. Überhaupt nicht.
Wann hast denn du deine erste große Party geschmissen, wo man gesagt hat, ey, jetzt wird es aber wachsen, da gibt es Alkohol?
Ich glaube, das war Silvester. Das war auf jeden Fall Silvester. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Silvester auf jeden Fall. Da war ich 15, glaube ich. Haben wir bei uns unten im Partykeller gefeiert. Und vier Mädels, drei Jungs. Es war ganz schlimm. Alle waren total betrunken. Und Leute haben in Ecken gekotzt. Und was da noch passiert ist, kann ich nicht erzählen. Das wirft ein schlechtes Bild auf mein 15-jähriges Ich.
Flaschen drehen. So, aber ich meine, dieser Sprung von diesen Geburtstagspartys, ne, wo die Eltern ein bisschen was für einen gemacht haben, die Leute sind vorbeigekommen, Kaffee und Kuchen und spielen und abends gibt's noch was Leckeres zu essen. Dieser Sprung zu um 20 Uhr wird eingeladen, um 21 Uhr wird der Erste schon von seiner Mutter abgeholt, weil er so besoffen ist. Das ist total crazy, dass das eigentlich vom Ding her, von der Zeitspanne eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt, weil du hast als Eltern immer noch dieses, ach, meine 14-jährige Tochter, wie süß, zu ein Jahr später oder zwei Jahre später, Mama, ich bin so besoffen. Das musst du doch auch erstmal psychologisch hinbekommen, dass du halt nicht mehr den kleinen, süßen, netten, lieben Sohn hast, der da mit deinem Super Nintendo halt rumläuft, sondern halt einfach jetzt halt gerade dein Sohn, der da Mallorca-Hits halt abfeiert und der halt um die Wette säuft mit seinen Kumpels. Das ist doch crazy halt, ne? Wir nehmen ja halt auch Zeit ganz anders wahr. Ich meine, diese fucking Corona-Krise ging jetzt irgendwie 18, sind es nur 18 Monate?
Anderthalb Monate, sag ich immer. Anderthalb Jahre.
So eineinhalb Jahre sind für uns jetzt vielleicht nicht viel, sie fühlen sich viel an, aber sie sind auch erst nur eineinhalb Jahre. Aber eineinhalb Jahre in dem Leben eines heute ist hier was los, sag ich euch. Heute ist hier was los. Eineinhalb Jahre im Leben einer 14-Jährigen oder im Leben eines 14-Jährigen, wie viel ist das?
Ja, klar.
Also, ich meine, was für eine Zeitspanne. Das ist so crazy. Ich meine, man war damals halt auch mit Personen zusammen und dann hat man gefragt, wie lange warst du denn mit der Sarah zusammen? Boah, ja, 3 Wochen oder so. Was? So lange? Echt krass. Wo du halt heute denkst, so, ja, Freundschaft Plus.
Ja, 3 Wochen. So lang ging mein Tinder-Freundschaft Plus-Ding. So
das ist der Wahnsinn.
Ja, man hat ja auf dem Dorf sofort mit 16 angefangen, dann halt harte Partys zu feiern, wenn man Geburtstag hatte. Und man hat sich dann irgendwo beim Bauern eine Scheune gemietet. Oder es gab halt da, wo ich herkam, halt auch so ein paar Häuschen, die irgendwo standen, die man sich mieten konnte. Ne? Und dann haben die Eltern das halt gemietet und dann ist man da hingefahren. Und dann gab es dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Kisten Bier und das war's. Und jeder hat natürlich dann noch hart Alk selber mitgebracht. Und das waren halt die schlimmsten Besäufnisse vorm Herrn. So mit allen Dramen, mit Prügeleien, mit Schlussmachen, mit Fremdgehen mit, weiß ich nicht, Rita hinterm Heuballen, Vögeln und solche Geschichten. Ja, ist so.
Rita hinterm Heuballen, Vögeln?
Ja, Rita wollte es auch, so. Sag ich jetzt einfach mal. So, nee, das war halt so. Das war halt mit 16, das waren die wildesten und schlimmsten Partys, wirklich. Also ernsthaft. Da ist alles passiert, wirklich alles.
Und deshalb komme ich jetzt mal kurz wieder zurück zu diesem Festival-Ding, wo es eigentlich gar nicht mehr um die Mucke geht. Ich meine, bei diesem Festival hat sich da irgendwo rumgesprochen. Es sind halt 3 Tage, wo halt absolutes Chaos herrschen kann, darf. Und das sich bei den jungen Leuten natürlich auch herumspricht. Im Sinne von, ja, wir haben dann einen Zeltplatz, es wird gesoffen, keine Eltern sind da, wir können machen, was wir wollen. Yeah, 3 Tage lang. Du hast halt keine Obrigkeit mehr, die von oben sagt so, boah, jetzt reicht's aber auch mal.
Ja, außer die Security, die halt da ist. Ne?
Ja, wenn sie denn halt nicht mitfeiert.
Ja, aber das war... Also im Endeffekt, wo wir zum Hurricane gefahren sind, so da gab es diesen ganzen Quatsch noch nicht.
Genau.
Ja, da gab es noch kein Riesenrad. So, das erste Mal, wo, sagen wir es anders, da hast du halt, aber genau das, was du sagst. Du bist 3 Tage lang da, du hast niemanden, der dich kontrolliert oder so. Du kannst machen, was du willst und so. Und die Einzigen, die da sind, sind halt irgendwie die Securities, die dich irgendwie so ein bisschen davon abhalten. So. Aber das erste Mal für mich, wo ich gedacht habe, so nee, das hat für mich nichts mehr mit Festival zu tun, war, wo das Hurricane zum ersten Mal auf Großbildleinwänden Fußball übertragen hat. Da war für mich das allererste Mal, dass ich gesagt habe, so das ist totaler Scheiß, das finde ich ultra kacke, auf dem Festival Fußball zu zeigen. Die haben es natürlich gemacht, weil sonst ganz viele Ticketkäufer wahrscheinlich nicht ihr Ticket fürs Hurricane gekauft haben oder hätten sie nicht Fußball gucken können. Und damals ist Deutschland ja auch noch viel weiter gekommen, als dass sie jetzt weiterkommen.
Ich kann dir auch genau sagen, wann es gewesen ist.
Wann war das denn?
Es war zum Sommermärchen 2006.
Kann sein. Ich weiß nur noch, dass Oasis gespielt haben auf der kleinen Bühne und dass da fast kein Schwein war, also kein Schwein auf dem Hurricane.
Oasis nicht. Es war Nada Surf.
Es war Nada Surf, du hast recht, es war Nada Surf. So, und die waren auf der großen Bühne, nicht auf der kleinen Bühne. Und da war fast kein Schwein, weil die ganzen Vollidioten sich alle Fußball angeguckt haben. Und ich fand das ganz, ganz schlimm.
Es war sogar so, dass Nada Surf 3 Songs gespielt haben und sie gesagt haben, ach, wisst ihr was, ihr wollt einfach lieber gerade Fußball gucken. Wir gehen jetzt mal runter, nutzt die Leinwände, damit ihr Fußball gucken könnt. Dann haben wir, glaube ich, gegen Schweden gespielt und 2-0 gewonnen.
Kann sein. Ich war sauer, weil ich Nada Surf sehen wollte.
Das ich war auch sauer.
So, ich fand das ultra, ultra ätzend. Und ich fand auch die Stimmung auf dem Campingplatz war auch durch dieses Fußballding, weil dadurch noch mehr gesoffen worden ist, als sowieso schon gesoffen worden ist, fand ich ultra unangenehm. Weil es hat sowieso irgendwann angefangen, ich weiß nicht, auf welchem Festival das angefangen hat, dass man am letzten Tag, das ist glaube ich jetzt nicht mehr so, aber früher war das so, dass man am letzten Tag irgendwie Sachen angezündet hat.
Genau.
Das war auch auf dem Hurricane so. Und ich bin irgendwann sonntags nachts mal aufgewacht, weil ich dachte, boah, ist das hell draußen, weißt du? Und dann habe ich halt meinen Reißverschluss vom Zelt aufgemacht. Dann standen da halt so 4 Volldeppen, so Dorfbauern mit 15 und haben einfach unseren Scheiß angezündet, der da draußen lag. Also unseren Pavillon Und ich habe gedacht, das kann ja euer scheiß Ernst sein. So. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wo auf einmal destruktive Gewalt hergekommen ist, Sachen kaputt machen zu wollen.
Die gab es vorher nicht. Das einzige Destruktive, was in der Nacht höchstens passiert ist, dass halt Besoffene über einen Campingplatz gelaufen sind und Helga gerufen
ja,
hat.
Das war's
und, an, ja, genau. Oder einfach so normale Sachen. Irgendjemand ist in das falsche Zelt reingeklappt.
Oder ins Zelt krabbelt. Reingefallen oder irgend so ein Scheiß.
Einer hat mal gekotzt, aber du hast ja auch teilweise Angst halt, dass die ganze Zeit von oben irgendwie eine Dose Ravioli kommt.
Ja, ja.
Weil halt
ja,
ja. Leute halt einfach Dosenweitwurf ja, machen, ja, so scheiß auf die Menschen, ja. Andere Leute das Zelt ja. anzünden und dann spinne ich jetzt mal wieder, ne, damit wir halt auch, wir haben nochmal kurz im Thema der Sendung bleiben, dass halt einfach so passiert ist. Nachhaltigkeit auf Festivals. Wir haben ja uns ja gerade eben, ne, Nachhaltigkeit im Sinne von Clubtouring. Ich glaube, Nachhaltigkeit auf Festivals wird auch eine ganz große Sache sein, die für viele Menschen nicht nachvollziehbar ist, weil sie sagen werden, ja, aber es schränkt ja meine, das schränkt ja meine Freiheit auf dem Festival ein. Wenn ein Festival sagen würde so, ey Leute, ey, tut uns jetzt mal einen Gefallen. Also irgendwie ist es schon ganz nice, was ihr alles mitbringt, aber wenn ihr so einen kompletten Hausrat mitbringt, also Sofas, eine Stehlampe, ein riesengroßes Pavillon, dann so Sachen aus Elektrik zusammenbaut, wo halt die Leute da irgendwie ihren eigenen Dieselgenerator haben, da um diese Partybutze halt am Laufen zu halten, dann ist das, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn das am nächsten Tag alles stehen bleibt, zusammen mit gefühlt, keine Ahnung, 400 Euro Nahrung aus so Billignahrung, Ja-Wurst und Ja-Käse und ja, du weißt es doch, ey. Yeah. Und wenn es halt nicht, das ist doch auch vom Nachhaltigkeitsgedanken, also kein richtiger Ansatz. Das bleibt ja alles da liegen. So, Zelte, alles da liegen. Und die Zelte sind ja noch nicht mehr so, dass man sagen kann, dass wie die tolle Organisation Hanseatic Help die Möglichkeit hat, die aufzuräumen.
Nee, die werden kaputt gemacht.
Das die deswegen. Werden kaputt gemacht.
Naja.
So. Und vielleicht ist jetzt ja auch die Möglichkeit, wenn die großen Festivals sowieso sagen, wir fangen erst nächstes Jahr wieder an, zu sagen so, ey, eigentlich im Prinzip bräuchten wir halt auch, wir bräuchten da halt auch ein Reglement, wo man sagen kann, das ist auch in der Nachhaltigkeit nachvollziehbar. Und die Frage ist halt, ne, wie macht man das? Weil das
machen
wird,
die Leute das mit?
Machen die Leute das mit? Im Prinzip müsste man doch sagen, ja, nee, das ist doch voll logisch. Das ist doch vollkommen klar.
Ja, für dich und mich ist das klar, aber vielleicht nicht für Peter, Hans und Dieter, die das Wochenende zum Hurricane wollen und 3 Tage lang komplett auf alle scheißen wollen. Für die ist das nicht klar. Und ich glaube immer noch, dass bei diesen Festivals 60, ich will nicht 70 sagen, aber 60% der Leute dann dicken Haufen drauf scheißen, was sie da liegen lassen, was sie mitnehmen und wie die sich benehmen. Definitiv. Sonst würden diese Festivals am letzten Tag nicht so aussehen, wie diese Festivals aussehen. Dass einfach alles liegen bleibt. Von Zelten über Pavillons, über Müll, über Dreck, über Scheiße und dieses Ganze so, ja, ihr kriegt hier jeder einen Müllsack und wenn ihr den abgibt, kriegt ihr 5 oder 10 Euro wieder, ist ja erstmal der richtige Ansatz. Es ist ein Ansatz, so. Aber da scheißen halt auch die meisten Leute drauf, weil die sagen so 5 oder 10 Euro, dafür sammelt doch hier keinen Müll. Und also, stell mich an, um das Ding wegzubringen. Machen wieder 40%.
Und wir scheißen uns da irgendwie ins eigene Nest, finde ich. Weil für dich ist es logisch, da nichts stehen zu lassen. Für mich ist das logisch. Aber wie du halt gerade sagst, für den Großteil der Leute ist das überhaupt nicht logisch. Das heißt, man müsste als Festival drüber nachdenken, gibt es zum Beispiel irgendwelche Auffangstationen für zu sagen, ey, ihr wollt euer Zelt nicht mitnehmen, dann baut es ab. Wir haben hier einen großen Container. Eure Zelte werden dann gespendet an Bedürftige, die das halt brauchen, Obdachlose oder es geht halt in Flüchtlingscamp und so. Macht es nicht kaputt. Und all das, ne, Essen, hier haben wir einen Container, was halt nur für Restessen ist. Auch das geht halt wieder an Leute, die es halt brauchen. Und räumt euer Gebiet ab. Das heißt sozusagen, du mietest dich halt ein auf einen Zeltplatz und dein Zeltplatz wird namentlich erfasst.
Mhm. Hinterlasse ihn so, wie du ihn vorgefunden hast.
Genau.
So, ja.
So, das heißt, auch da gibt's halt dieses, bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein, Ihre Telefonnummer. Mhm. Der Zeltplatz wird personalisiert. Mhm. Und wenn der Zeltplatz personalisiert ist und wir dann darüber gehen und im Nachhinein finden wir einen Haufen Scheiße, dann gibt es eine saftige Rechnung.
Ja. Bin ich totaler Fan von, nur ich kann dir so sagen, das wird kein Festival machen, weil dann keiner mehr kommt. Das kann ich dir so
aber
sagen.
Aber das ist doch einfach gerade die Krux an der Geschichte, warum die Leute halt so denken.
Ja.
So,
ja, warum liegen die Grünen unter 20%? So,
bei Leuten bei Leuten über 35 liegen die unter 20%.
Ja.
Bei Leuten unter liegen die gerade bei 60%.
Ja, ich weiß.
Das ist ja gerade das Nummer dran. Aber es sind ja auch die jungen Leute, die halt auf diese Festivals gehen und halt auch diesen Abriss halt feiern wollen. Und dann musst du doch, du musst doch die Verantwortung als Festival dafür übernehmen und zu sagen, wir stellen hier die Regeln auf, das ist unser Gelände und wenn ihr nicht kommt, dann pfeifen wir drauf.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Ding, das funktioniert. Ich kann dir sofort ein Festival sagen, wo das sofort funktionieren würde. Apple Tree Garden,
ja.
Das würde sofort funktionieren, eins zu eins.
Und Lüneburg, wie heißt das?
Lunatic.
Lunatic, nee, das andere, auch von Scorpio.
Ach, dieses für Ältere.
Fairy Tale? Nee. Summer Tale.
Summer Tale, genau.
Summer Tale.
Da wird es auch funktionieren. Da hast du halt aber auch ein Publikum, was darauf Wert legt. So, das Publikum möchte das so. Aber ein Hurricane, ein Rock am Ring, ein Rock im Park und auch ein Deichbrand,
ja, klar,
wird das niemals schaffen und auch niemals machen. So krasse Gesetze in Anführungsstrichen, weil du von 100% Leuten, die sich ein Ticket kaufen, sofort 50% Leute, die sich kein Ticket mehr kaufen.
Und ich sage dir, auch die Politik hat da bestimmt irgendwann ein Auge drauf und sie werden es so ankündigen und sagen, ey Leute, das, was ihr da halt gerade macht, was da an Müll geht, das ist halt nicht nachhaltig. Ihr müsst da etwas dran ändern. Und wenn ihr das wenn ihr das von alleine nicht macht, werden wir das, also gibt's da ein Reglement dafür. Und das ist doch gerade das Schlimme. Weißt du, was ich das Schlimme daran finde? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es funktionieren kann. Das würde in Dänemark würde das funktionieren. Ich glaube, in Dänemark würde das funktionieren.
Wir sind aber nicht in Dänemark.
Wir sind nicht in Dänemark. Wo kommt denn einfach die Behäbigkeit und diese Faulheit dieser ganzen Leute halt her?
Hier regen sich über 35-Jährige auf, dass Schüler und Schülerinnen auf die Straße gehen und für eine bessere Umwelt und für eine bessere Welt demonstrieren. So,
ja, die dann wiederum aber auf das Deichbrand gehen und ihren ganzen Scheiß da liegen lassen. So.
Ja, natürlich, weil die darauf scheißen, weil es denen das egal ist.
So.
Juckt die halt nicht.
Ja, genau, es juckt sie halt nicht. Was ist denn das? Da kann ich mich drüber aufregen.
Ja.
Also Geburtstagspartys. Ich weiß keinen Ansatz dafür. Ich glaube, der Ansatz dafür oder ein guter Ansatz wäre dafür, wenn die Festivalobrigkeit, die Festivalverantwortlichen da Jahr für Jahr weitere Schritte gehen, dass die Leute sich dran gewöhnen können, wenn die Festivals es sich machen, dass halt auch von der Politik halt gesagt wird, ey Leute, ihr müsst die Menschen halt erziehen.
Mhm.
Das wünschst du dir ja auch. Du wünschst dir ja auch, dass die Menschen, also erzogen werden, hört sich dann auch wieder so kacke an, aber wir sehen das ja halt gerade und das kotzt mich halt so tierisch an, dass wir eine Gesellschaft sehen wie in Dänemark, wo halt es halt funktioniert, dass 83% sich jetzt einfach, dass die jetzt halt durchgeimpft sind. Ich meine, das hat Drosten vor 8 Monaten angekündigt. Er hat gesagt, wir würden es schaffen, im September bei 80% zu sein und dann würden wir locker durch den Herbst kommen. Dann müssten wir uns nicht so viele Gedanken machen. Und ich glaube, wenn wir jetzt bei 80% der Leute wären, die sich impfen lassen würden, dann würde auch diese Club-Situation jetzt auch ganz anders aussehen.
Ja, natürlich.
Klar. Und das wäre halt geil für dich. Es wäre geil für mich und es wäre auch geil für das Konzert, was morgen stattfinden wird hier in der Astra-Stube. Und zwar wird das erste Astra-Stuben-Konzert nach
1,5 Jahren
stattfinden.
Bisschen länger sogar.
Und zwar die liebe Band Fluppe spielt hier unter 2G-Bedingungen.
Genau. Also alle coolen Menschen, die geimpft und genesen sind und alle anderen können sich, also die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie denken, dass sie einen Nanochip drin haben, können sich bitte verpissen, dürfen gerne kommen und dürfen hier feiern. Und trinken und sich ein geiles Konzert angucken. Und ich sag mal, für die Leute, die sich gerade nicht impfen lassen können, weil sie halt eine Krankheit haben oder Schwangere dürfen sich jetzt ja impfen, ne? Laut der STIKO, dürfen sich jetzt impfen lassen. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wir hatten hier auch noch nie eine Schwangere drin. Muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Und ich würde hier auch keine Schwangere reinlassen. Ganz einfach. A, weil wir ein Raucherclub sind. B, weil es viel zu klein ist. C, weil es viel zu laut ist. Also das verstehe ich nicht. Also, ne? Also das würde bei uns sowieso nicht funktionieren.
Also das gucken wir uns halt sozusagen morgen mal ganz,
ja, ganz
weit
genau
von oben an. Wir schauen, ob Polizei oder Ordnungsamt vorbeikommt.
Wird auf jeden Fall kommen.
Was halt passiert, ob wir dieses Konzert durchführen konnten. Und dann werden wir halt uns einfach in den nächsten 5, 6, 7 Wochen mal dahin tasten, ob so etwas funktionieren kann. Weil es es darf einfach nicht sein, dass wir, wenn wir uns herangetastet haben und gute Konzerte gemacht haben, nicht nur hier in der Astra-Stube, sondern auch im Molotow die Konzerte machen, auch im Grünspan, das Reeperbahn-Festival stattfinden und wir als VeranstalterIn führen so langsam die Menschen wieder ran, dass es halt Konzerte gibt, dass es dann wieder einen krassen Break gibt und man sagen so, naja, wir haben es halt ausprobiert, aber leider waren auf der großen Freiheit jetzt dann wie doch 10.000 Leute zu viel, eng an eng, keiner hält sich an die Abstandsregeln und alle müssen wieder drunter leiden.
Ey, wenn ich mir Bilder aus dem Headcrash angucke und Stories aus dem Headcrash angucke, wo halt Tanzpartys sind und keiner hat eine Maske auf, frage ich mich auch, was da los ist. So, A, warum macht der Veranstalter das? B, warum? Frage ich mich dann. So, weil wegen solchen Spacken ist dieses ganze G2-Modell dann wieder irgendwann hinfällig für die Clubs. Das ist einfach so das Ding. So, es gibt dann halt die Clubs, die sich hart dran halten, wie das Molotow, wie wir, wie, weiß ich nicht, das Grünspan wahrscheinlich, wenn es aufmacht, so. Und dann gibt es andere Clubs, die da halt dick drauf scheißen. Und das verstehe ich halt schon wieder nicht.
Tja, wir können's leider nicht bestimmen, Herr von. Jetzt hast du auch noch so ein bisschen was vom Ü-Ei, ne?
Aha.
Ja. Nee, oh komm. Oh, danke schön. Ich bin auch echt. Ich bin ja auch unsicher, ob das nicht runtergefallen
Nein,
ist.
Nein, du hast es aufgegessen.
Mann, ey.
Nee, runtergefallen.
Oh. Ja.
Naja, wir werden die nächsten. Wir werden hier noch ein bisschen was im Club machen.
Ja.
Ne? Und müssen aufräumen und dann machen wir Freitag hier auf und dann gibt es kalte Getränke. Kaltes Bier, kalten Gin, kalten Wodka. Also ich werde auf jeden Fall
eine gute Zeit haben.
Oben links am Fenster sitzen und mir das Fluppe-Konzert reinziehen.
Und draußen die protestierenden 2G-Gegner.
Einfach. Ach, als wenn die rausgehen würden.
Mhm.
Als wenn die rausgehen würden.
War heute ein sehr nachhaltiger, ökologischer Podcast irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist.
Wir haben ja auch Bio-Strom hier.
Jedes Mal, wenn ihr hört, dass hier oben die Bahn drüber fährt.
Ja, da kommt unser Strom her. Nur wenn die Bahn drüber fährt, haben wir hier Strom.
Richtig. Und halt durch die 10 Waschbären, die hinten im Lager sind, ja, in so einem Rädchen eingesperrt sind und dafür sorgen, dass wir hier Strom haben.
Aber wir behandeln die voll gut.
Auf jeden Fall. Es gibt keinen.
Genau, ich wollte noch einen Aufruf machen.
Okay, mach nochmal einen Aufruf.
Falls irgendjemand von euch lieben Hörerinnen da draußen mal an der Astra-Stube vorbeigeht oder in irgendeinem anderen Club und sieht, dass irgendwelche Vollwichser Scheiben oder Wände anmalen, ansprühen, macht mal eure Fresse auf. Schreit die mal an und fragt mal nach, was der Scheiß soll. Weil, ne, das ist jetzt ja wieder aktuell, dass unsere beiden großen Scheiben in der Astra-Stube voll getaggt sind von oben bis unten und auch nicht mal geil, einfach nur dumm. Weißt du, also einfach nur, boah, du dämlicher kleiner 15-jähriger Wichser. So, why? Warum muss man das jetzt machen? Also wenn ihr sowas seht, sprecht die Leute mal bitte drauf an, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand hier macht und niemand das hier sieht an dieser Scheißkreuzung.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil wir auf einem großen Fenster ein riesen Leave No One Behind.
Ja, allein, dass das übergetaggt ist, also, dass man das nicht mehr sehen kann.
Es ist riesengroß. Ja. Und da muss man doch einfach, wenn sein, ne, das linke Taggerherz müsste doch sagen, ey, wenn ein Club das jetzt hier über 1,5 Jahre hängen hat, dann muss das doch ein cooler Club sein. Dann müssen da doch Leute sein, die sich wahrscheinlich, die es nicht verdient haben, dass man da halt einfach Scheiße drauf taggt.
Ja.
Sondern wo man einfach sagt, ach Mensch, diese Clubbesitzer haben doch das Herz an der richtigen Stelle, dann müssen wir denen jetzt auch nicht noch mehr Arbeit machen, indem wir halt wilde Buchstaben, Namen und das ist halt einfach, ich kann's halt nicht verstehen. Warum fahrt ihr nicht nach Blankenese? Warum fahrt ihr nicht mal nach Blankenese? Warum sucht ihr euch nicht mal einen guten SLK raus?
Oder mal ganz ehrlich, das Docks hat so viele Fenster.
Das Docks hat so viele Fenster.
Und die große Freiheit auch. Da kann man einfach mal hingehen und einfach mal, da könnt ihr dran schmieren.
2G zum Beispiel.
Ey, schreibt da 2G dran. So, alles cool. So, aber lass doch bitte unseren Club in Ruhe.
Das ist aber wiederum kein Aufruf.
Nein, absolut nicht.
Das wäre genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, Andi Grote wäre ein Pimmel.
Andi Grote ist ein Pimmel.
Eins.
Eins Pimmel. Pimmelgate.
Und im besten Falle kommt jetzt der Algorithmus, der Andi Grote, Pimmel, und Daniel Hüttmann zusammen in einem Podcast gefunden hat und irgendwann macht's Ding Dong und du bist gar nicht zu Hause, sondern deine Partnerin ist zu Hause und wird von der GSG 9
SEK
vom SEK und der GSG 9 dazu gezwungen auf dem Boden.
Ja. Ach, ey, Andi Grote, ganz ehrlich, Mann. Also wirklich.
Ich glaube, das hat er nicht. Ich glaube, das ist einfach so vorbeigegangen. Ich glaube, das hat er nicht gewollt.
Ach so ein Quatsch, natürlich hat er das gewollt. Das ist für ein Blödsinn, sonst wäre das doch überhaupt nicht passiert.
Ich glaube, in 2 Jahren kommt ein Buch raus mit dem Titel Ich hab das nicht gewollt. Andi Grote, ich habe das nicht gewollt. Olaf Scholz, ich auch nicht.
Ja, ja, Olaf Scholz sowieso nicht.
Und wir hören uns einfach nächste Woche.
Tun wir.
Nächste Woche sind wir ganz klar in den Vorbereitungen zum großartigen Reeperbahn-Festival. Wir bereiten uns mental darauf vor. Deshalb warte nochmal ab. Wir haben Gäste, aber sie sind erstmal noch nicht da.
Genau. Und Hauke bereitet sich auf das Reeperbahn-Festival vor. Daniel geht nicht auf das Reeperbahn-Festival.
Doch, du kommst am Mittwoch.
Ja,
schön.
Ich komme zum Bookersaufen, aber das ist für mich nicht das Reeperbahn-Festival.
Ich bin noch mal kurz einmal hier Musik.
Ja, mach mal.
Mäßig spüle ich was rauf auf unsere Playlist Astra Colada Nachtasyl. Findet ihr auf Spotify. Gibt es einen wunderschönen Song der von Digitalism, Pogo. Den habe ich mal wieder für mich entdeckt. Einfach mal die gute alte Elektro-Indie-Klatsche von 2005. Was für ein wahnsinnig guter Song. Und gleichzeitig auch nochmal im gleichen Zuge genannt, immer gerne Justice mit DVNO.
Gut. Und ich wünsche mir nochmal von Jupiter Jones, damals, wo sie noch Punk waren, auf das Leben.
Auf das Leben. Und ja, wenn ihr uns hört, dann folgt uns auf Spotify, schickt ein Herz. Das hilft uns ganz doll, auf die Spotify-Charts zu kommen,
ja.
Weil seitdem Daniel Hüttmann alle seine Stalkerinnen abgeschüttelt hat, haben wir nur die Hälfte der Hörerinnen.
Das ist und richtig.
So, auf die neuen StalkerInnen.
Tschüss.
Bis nächste Woche.